Wir haben in den verschiedenen Jahren am Karfreitag jedes Mal versucht, ein bisschen einen anderen Aspekt anzuschauen, zu beleuchten. Das einmal war es das Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat. Das andere Mal waren es die Leute unter dem Kreuz. Und ich möchte heute ein bisschen den Gedanken versuchen, mit euch anzuschauen. Der Herr Jesus hat in seinem Leben gesagt, er sei gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um das Gesetz aufzulösen. Und im Alten Testament ist viel auf ihn, auf das Lamm, auf das Opfer hin prophezeit gewesen. Und wir wollen dem ein bisschen nachgehen, wie auch dort die einzelnen Details, wie das wörtlich erfüllt worden ist. Ja, zuerst, die erste Frage, die wir miteinander kurz anschauen wollen, ist, im dritten Buch Mose sind uns zuerst die fünf grossen Opfer beschrieben, bis ins Detail, was die Anforderung als Opfer war und dann die Priester, die es durchgeführt haben und zugleich auch Kontrolle hatten. Also, sie haben die Opfertiere kontrolliert, die gebracht worden sind, entsprechen die diesen göttlichen, gesetzlichen Vorschriften. Und jetzt ist meine Frage, ist das beim Herr Jesus als Opferlamm auch passiert? Ist er von einem Priester noch beglaubigt worden? Oder ist der Hass von dieser ganzen Meute, von dem Sanhedrin so hoch gewesen, dass da keiner mehr irgendwie ein Interesse hatte, in der Lage war, das zu beurteilen? Und das ist für mich eindrücklich, das hat Gott bereits im Vorfeld, hat er das schon in die Wege geleitet, dass das eigentlich abgehakt war, der Punkt, wo das so weit gekommen ist. Ein Priester-Ehepaar, wo er und sie vom Stamm von der Familie Aaron abgestammt sind, das ist uns so festgehalten in der Bibel, die haben den Sohn bekommen und der Sohn war der Johannes. Und der Johannes ist im Johannes 1 öffentlich auftreten. Er gibt uns dort einen kurzen Beschreib über sein Leben, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn sind gefragt, wer bist du, warum taufst du? Sagt er sei nicht der Jesus Christus, er sei auch nicht der Elisa. Und einfach ihre Fragen verneint. Und dann hat er gesagt, er sei ein Wegbereiter für den, wo werde ich kommen, dem sei er nicht würdig, die Schuhriemen aufzulösen. Und dann ein bisschen später im Johannes 1, ab dem Vers 29 und 30, sagt er, wo am nächsten Tag der Herr Jesus kommt, sagt Johannes, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und damit tut dem Priester, ein echter Priester von der Abstammung her, rein klar, gibt dem Herr Jesus Zeugnis, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und was das dann später durchgeführt worden ist, passiert worden ist, ist in dem Sinn Beglaubigung von der Priesterseite bereits erledigt gewesen. Das war bereits abgehakt gewesen. Der zweite Gedanke, den ich mich gefragt habe, wo wir nachgehen könnten, ist am grossen Versöhnungstag, Yom Kippur. Das ist ja in Israel eines der ganz grossen Feste, die sie feiern. Und das ist am Karfreitag symbolisch dargestellt, der für uns der ganz grosse Versöhnungstag ist, wo der Herr Jesus die Menschheit versöhnt hat wieder mit Gott, die das wollen und die das annehmen. Und wir lesen dort im 3. Mose 16, Vers 7 bis 10, dass zwei Ziegenböcke ihm angebracht worden sind. Die beiden sind eigentlich identisch gewesen. Und er hat nachher in Ephod eingelangt, der amtierende Hohepriester, hat losgezogen und hat auf der einen Ziegenbock das losgelegt und auf der anderen Säbe. Der eine ist in die Wüste rausgeführt worden, ist entlassen worden in dem Sinn und der andere ist geopfert worden. Und jetzt unsere Frage, die wir davor stehen, ist beim Herr Jesus auch etwas Ähnliches passiert. Auch in dem Sinn eine Alternative passiert. Und ich möchte dort die Stelle lesen aus dem Matthäus 27, der Abschnitt, wo das uns drin vorgestellt ist, wo ich analog an dem 3. Mose 16 nehmen will. Matthäus 27, Abvers 15. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Wen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richtstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten die Volksmenge, dass sie Barabbas fordern, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen: Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagten alle: Er werde gekreuzigt. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Massen und sagten: Er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Dann gab er ihnen Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt wurde. Auch da haben wir im Grunde genommen, wir können sagen, die Erfüllung von dieser alttestamentlichen Aussage. Und jetzt, dass die beiden identisch sind, da müssen wir ja sagen, das eine ist ein Verbrecher und das andere ist ein Schuldloser. Aber von der Bedeutung her, vom Namen, sind beide identisch. Barabbas, Bar heisst Sohn und der zweite Teil vom hebräischen Namen heisst Abba. Das heisst, Sohn des Vaters ist Barabbas gsi. Und der Herr Jesus ist auch Sohn des Vaters gsi. Und jetzt ist die Auswahl gsi zwischen diesen beiden Söhnen des Vaters. Und jetzt ist bereits bei seiner Verurteilung ist einer freigelassen worden aufgrund von seinem Opfer, das er vollbracht hat. Ist für mich eindrücklich. Wie da wieder die alttestamentliche Aussage oder Praktik, die sie gemacht haben, wie das erfüllt worden ist. Jetzt die Hohepriester, Pharisäer, Schriftgelehrte, der Sanhedrin, das oberste Gericht, das sind 70 Mann und der Hohepriester, der die Verurteilung oder überhaupt die Rechtsprechung gemacht haben, die haben den Herr Jesus verurteilt. Und jetzt ist die Frage Priesterrolle, die sie da eingenommen haben. Im Grunde genommen war das eine Bande, das waren Verbrecher. Wenn ich es ganz mit meinen Worten sage, ist Bestechung, Verrat, Brutalität und 22 Gesetzesbrüche ist Grundlage vom Opfer vom Herr Jesus. Und jetzt ist die Frage, der Herr Jesus als Heiliges, als Gerechts, als reines Opfer, ist das die richtige Zusammenstellung von dieser Gerichtssprechung und von ihm? Passt das überhaupt zusammen? Und das ist für mich einer von den ganz ermutigenden Abschnitten in der Bibel, auch für unser Leben, in unsere Situation. Wieso? Was sehen wir da? Einerseits haben sie ganz klar den Auftrag Gottes ausgeführt. Sie sind Werkzeuge in Gottes Hand. Weil der Herr Jesus ist für das auf die Erde gekommen, um das ewig gültige Opfer zu vollbringen. Und rein von der alttestamentlichen Gesetzmäßigkeit, und er war noch unter der, er hat noch unter der gelebt, ist der Weg über die hohen Priester gelaufen, dass die Verurteilung von ihrer Seite müssen kommen. Das war gar keine andere Wahl. Das heisst, sie sind Werkzeuge in Gottes Hand, um ihn ans Kreuz zu liefern. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und in deine und meine Situation zünden. Vielleicht erlebst du im Moment auch ungerechte Behandlungen, Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz, Ungerechtigkeiten in der Nachbarschaft oder vielleicht Ungerechtigkeiten in der Familie, wenn Teile nicht gläubig sind und so weiter. Das kann manche Bereiche geben, wo man Ungerechtigkeiten erlebt. Und jetzt ist einfach die Frage, wie tun wir das anschauen und wie tun wir das Ganze einstufen? Schauen wir es nur in den Horizontalen an, dann werden wir immer ein Problem haben. Da sind es Mitmenschen, die uns jetzt einfach schlecht wollen. Dann tun wir sie beurteilen, wie ich da die Schriftgelehrten und Pharisäer vorher beurteilt habe, mit dieser Meute von Verbrechern, von Kriminellen, von Betrügern und so weiter, wenn man 22 Gesetze bricht. Oder, jetzt kommen die Senkrechte rein, die Vertikale, und dann gibt es eine andere Dimension. Dann sind sie ein Werkzeug in Gottes Hand, damit ich noch einen grösseren Segen überkomme. Und durch ihr Werkzeug ist in die Welt der unendlich und unermessliche grosse Segen geflossen von unserer Errettung. Und jetzt wollt ihr das aber auch im Detail machen, in deinem Leben und in meinem Leben. Und so ist es immer wieder wichtig, dass wir in dieser Zeit, wo die Ungerechtigkeit immer mehr überhand nimmt, dass wir die Senkrechte nicht ausklammern. Es ist alles, ist ja Gott vorbeigegangen, der uns wird begegnen in unserem Leben. Und wenn wir es aus des Vaters Hand nehmen und wissen, dass es uns zum Besten wird dienen, wie es im Römer 8, 28 steht, gibt uns das einfach einen anderen Blickwinkel. Es gibt uns einfach eine andere Dimension. Und das möchte ich aus dieser Begebenheit heraus auch nehmen. In dem Matthäus 27, wo wir gelesen haben, dass sie aus Neid ihn überantwortet haben, und ihn an den Tod geliefert haben, an die Kreuzigung. Und gleich ist das Ganze im Ratschluss, im Plan Gottes gewesen, um die Menschheit zu segnen mit dem ewig gültigen Opfer, das er nachher für uns vollbracht hat. Das sind sein Werkzeug gewesen. Ein weiteres Geheimnis im Alten Testament ist das Geheimnis vom Tamid, sagen die Juden dem. Tamid ist einfach das Regelmäßige, das Anhaltende, und sie tun es im Alten Testament mit dem ewigen Opfer bezeichnen. Und das ist auch im 3. Mose, ist das beschrieben, von Gott so aufgetragen, respektive schon im 2. Mose 29, 38 bis 39, wo steht, und dies sollst du auf dem Altar tun. Zwei einjährige Schafe sollst du an jedem Tag darauf opfern. Ein Schaf am Morgen, das andere gegen Abend. Und die Juden, ihrer Tradition, ihren Gepflogenheiten, haben am Morgen um 9 Uhr das erste Schäfli geopfert und haben dann in die Posaune geblasen und die Tore aufgetan am Tempel und damit den Priesterdienst, den Opferdienst eröffnet, am Morgen um 9 Uhr. Zum Mittag um 3 Uhr haben sie das letzte Lämmli geopfert, wieder von ihrer Seite her, und zwischen denen hat das Volk Opfer bringen in diesen 6 Stunden. Die sind eingeschlossen gewesen in diesen 2 von Gott befohlenen Opfer. Und nach den 3 sind die Tür wieder zugetan worden und der Opferdienst ist abgeschlossen gewesen. Und jetzt ist für mich interessant und eindrücklich, der Herr Jesus ist nach dem ganzen Prozess, nach diesen Gerichtsverhandlungen, die zur Nacht angefangen haben, das Gefangene im Garten Gethsemane und so weiter, ist er am 9. gekreuzigt worden. Beim Posaunenstoss, wo sie die Tore aufgetan haben, ist das Kreuz aufgerichtet worden und das Opferlamm ist am Kreuz gehangen. Um Mittag kommen, nach 6 Stunden, also zu Mittag um 12 Uhr, hat die Finsternis eingesetzt. Und zu Mittag um 3 hat er die letzten Worte gesagt. Es ist vollbracht. Er neigte sein Haupt und verschied. Und dann ist wieder noch etwas Interessantes passiert. Die Bibel sagt uns, dass ein Erdbeben passiert ist und dass im Tempel der Vorhang zerrissen ist von oben bis unten. Und wenn wir uns bewusst sind, wie es Geschichte schreibt, Flavius Josephus und andere, sie sagen, der Vorhang ist 5 cm dick gewoben gewesen. Der hätte 2 Stiere nicht verreissen können, wenn man den in die Mitte gespannt hätte und ihn gezogen hätte. Und der ist von oben nach unten ist der getrennt worden. Und was bei dem Erdbeben vermutlich passiert ist, ist, dass beim Eingang die Tür, die Verankerung verschoben ist. Das heisst, sie haben die Tür nicht mehr schliessen können. Es war offen gewesen, nachher ins Allerheiligste nie. für mich ein wunderbares Bild, oder eben nicht nur ein Bild, eine Tatsache, dass durch seinen Opfertod wir den Zugang in die Gegenwart Gottes frei haben. Sie ist offen. Welches Vorrecht, welche Freude, welcher Frieden darf da draus strahlen. Und wir wollen das benutzen, wir wollen da eingehen, immer wieder, und diese Möglichkeit, die Beziehung ausschöpfen. Ich will zum zweitletzten Gedanken kommen, wieder eine Brücke aus dem Alten Testament raus. Ich habe ganz kurz das Passa erwähnt. Ich will nochmal beim Passa anhängen. Das war ja das grosse Opfer in die Freiheit der Juden. Das heisst, Israel war 430 Jahre in der Sklaverei. Und nach diesen 9 Plagen hat Gott gesagt, bei den 10. werde ich alle Erstgeborenen töten, von Sklave bis zum König, wer die Türpfosten nicht mit Blut bestrichen hat. Das heisst, der obere Pfosten und links und rechts, die haben von einem Opferlamm, das sie eingenommen haben, die müssen bestrichen werden. Und jetzt kann ich zurückgehen und auf den Palmsonntag anfangen. Und auch dort ist ein interessanter Gedanke oder ein interessanter Zusammenhang. Am Palmsonntag ist, wie es Elberfelder schreibt, der Fürst des Lebens eingezogen in seine Stadt. Das heisst, in die Stadt Jerusalem, die als Gründung des Friedens bezeichnet ist. Und er hat dort drin nachher den Grundstein für den Frieden gelegt. Aber trotzdem war es ja mehr ein Babylon wieder eine Stadt des Friedens. Er ist am Palmsonntag eingezogen und das Volk Israel hat beim Passa am 10. Tag, das ist Palmsonntag, haben sie das Opferlamm genommen. Sie haben das separiert und haben das 4 Tage beobachtet. Und wenn das Lamm rein war, fehlerlos, tadellos, ist es nachher geopfert worden und mit dem Blut das passiert. Und der Herr Jesus ist in diesen Tagen vom Montag bis am Donnerstag ist er in der Öffentlichkeit gewesen und ist vom Volk auch beobachtet worden. Und der Pilatus tut nachher 3-mal sagen, ich finde keine Schuld an ihm. Ist fehlerlos gewesen. Und dann ist er geopfert worden. Jetzt, ich habe das schon mal erwähnt, ich will es nur noch ganz kurz erwähnen, ich will nicht bei dem stehen bleiben, wo sie das Passalam geopfert haben, wenn man die beiden Türpfosten und die Oberschwelle ein Dreieck macht, wäre die Spitze nach oben. Auf beiden Seiten ein Punkt in der Mitte und oben ein Punkt in der Mitte und tut die verbinden, gibt ein Dreieck nach oben. Der Mensch hat nach oben geschaut, die Hilfe von oben erwartet. Und der Herr Jesus nach 1500 Jahre später, wenn man bei ihm die Blutspuren verbinden, die er gemacht hat, ist er so am Kreuz gehangen, beide Hände angenagelt, die Füße angenagelt, gibt es Kreuz nach unten, ein Dreieck nach unten. Wenn man die beiden aufeinander anlegt, haben wir den Davidstern. Jetzt sie wollten mit dem nicht fromm machen, den Davidstern. Der Hintergrund ist ja nicht klar definiert, woher das der kommt in der Geschichte. Aber für mich ist es eine schöne Symbolik. Jetzt möchte ich aber etwas anderes sagen, was mir wichtig ist. Das Volk Israel in der Sklaverei, in Denken, wo sie das Lämmchen geschlachtet haben, sind alle dabei gewesen bei der Familie. Ich hätte so, ich hätte das den Kindern zeigen wollen. Sagen, ihr schaut mir zu, ich tue jetzt die Türpfosten bestreichen mit dem Blut. Dass wir das besser in Erinnerung behalten können. Da lässt man nicht die Familie drinnen und der Vater macht allein etwas draussen. Sondern da ist die Familie dabei. Da schauen alle zu und die Türpfosten sind bestrichen und dann geht man als Familie nachher in die Arche hinein, in den sicheren Ort hinein. Z'Nacht um Mitternacht geht der Würgengel vorbei an dem Haus und am Morgen früh verlässt die ganze Familie das Haus auf immer und ewig. Sie gehen in eine neue Zukunft, sie gehen in ein neues Leben, sie gehen auf ein neues Ziel zu. Und bei uns ist der Herr Jesus genau das Gleiche. Das Kreuz hat unserem Leben, und wenn es noch nicht passiert ist, kann das noch passieren, gibt ganz eine neue Perspektive. Es tut uns Türen auf für ein neues Leben. Es gibt uns einen neuen Weg, eine neue Zukunft. Das ist im 2. Korinther 5, unter anderem, die Briefe sind ja alle voll von dem, was uns der Lösung erklären. Aber dort sind etwa 7 neue Sachen beschrieben. 2. Korinther 5 fängt an mit einer neuen Schöpfung, eine neue Gemeinschaft, einen neuen Weg, ein neues Amt und ein neues Ziel und so weiter, wie dort drin festgehalten ist, was er uns zeigen, was er uns geben. Und jetzt möchte ich jedes ermutigen, dass wir einfach bewusst immer wieder, wenn wir es noch nicht gemacht haben, die Tür ausgehen und nicht mehr zurückschauen ins Frühe, sondern wir wollen die Tür, die uns Gott aufgetan hat, brauchen. Wir wollen durchgehen und das verlassen, was wir allein nicht hätten können verlassen und dort eintreten, was wir allein auch nicht hätten können eintreten, was er für uns gemacht hat. Und damit komme ich zum letzten Gedanken, zum Jordan. Und den möchte ich ganz stark in Zusammenhang bringen mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Jordan, die Juden sagen Jarden und das heisst herabsteigen. Und symbolisch ist das auch wieder für mich ein wunderbares Bild. Im Hermon oben hat er seine 3 Quellen und er geht auf den tiefsten Punkt der Erde, 420 Meter unter dem Meeresspiegel, fließt der Bach runter, der Fluss runter. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist auf die Erde gekommen, um uns zu segnen. Denn überall, wo der Jordan durchfließt, gibt es Frucht, entsteht Frucht. Dort, wo das Wasser, das Lebenswasser herkommt, gibt es Leben. Und jetzt, wenn wir durch den Ausgang aus sind, durchs Kreuz durchgegangen sind, in eine neue Zukunft, dann wollen wir uns vor allem in dieser Gegend befassen und aufhalten, wo der Jordan durchfließt. Das heisst, in der Gegenwart Gottes. Und jetzt kommt wieder ein ganz schöner Gedanke. Er ist bis auf den tiefsten Punkt der Erde, fließt er ab. Und auf der tiefsten Stelle deines Lebens steht Jesus. Und er streckt dir dort die Hand entgegen. Und jetzt ist einfach die Frage, hast du die Hand eingeschlagen, hast du ihn angenommen oder weisest sie ab? Lass ihn vorbeigehen. Auf der tiefsten Stelle von deinem und meinem Leben ist Jesus. Und er will dort Frucht schenken. Ewigkeitsfrucht. Eine neue Perspektive geben. Eine neue Zukunft. Beim Toten Meer ist es noch nicht so weit. Aber wenn wir in Hesekiel gehen und dort das Kapitel lesen, wo nachher von Jerusalem aus der Lebensstrom runterfließt ins Tote Meer, werden sie dort nachher ringsum Fischernetz aufspannen und den See wieder befischen. Wird auch dort im tiefsten Punkt viel Frucht gehen. Und das mögen bei uns wirken, das mögen bei uns schenken, auch über die Osterzeit. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank. Wir können dir nicht genug danken für das, was du für uns da hast. Du hast uns mit dem Vater versöhnt. Du hast uns den Himmel geöffnet. Du hast uns, wir, die die Ewigkeit, die ewige Verdammnis verdient hätten, hast du die Ewigkeit geöffnet, die ewige Herrlichkeit bei dir. Herr Jesus, herzlichen Dank für den schmachvollen, für den schwierigen Weg, den du gegangen bist. Danke für den Tod, den du für uns erlitten hast und dass du uns mit deinem Tod uns dein Leben gegeben hast. Dass wir eine wunderbare Zukunft haben dürfen, schon jetzt, an deiner Seite, an deiner Hand, in deinen Fußspuren, aber auch in der Ewigkeit, wo wir einmal ewig werden bei dir sein. Darauf freuen wir uns. Aber auch auf dein Wiederkommen, wenn du wiederkommst, um uns zu dir zu holen. Segne du jedes, was da ist. Du weisst, wo jedes steht, die Situation, wo jedes drin ist. Du kannst auch da Heilung schenken, du kannst Hilfe schenken, du kannst dich einfach auch weiter noch in der Gemeinde mächtig offenbaren, mächtig erweisen. Auch gerade bei Angehörigen, die noch nicht auf dem Weg sind, gang du ihnen an. Amen.